Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele von uns haben so bestimmte missionarische Instrumente, die sich bewährt haben. Jeder muss da ja auch so seinen Weg finden. Ich mache das zum Beispiel mal gern, dass wenn ich spätabends mit dem Auto noch unterwegs bin und tanken muss, sich oft eine Gelegenheit ergibt, wo man dem Tankwart oder dem Angestellten, der dort dann die ganze Nacht vor sich hat, eine christliche Schrift zum Lesen geben kann oder eine CD zum Hören. Und in der Regel wird das gern genommen und die Leute freuen sich und sind ganz erstaunt, dass ihnen mal jemand was schenkt. Neulich abends auf der Rückfahrt von einem Dienst in Sachsen musste ich eben auch wieder tanken und kam dann an die Kasse zum Zahlen. Ist auch meistens gut, wenn keine anderen Leute dabei sind, dann können die das leichter annehmen. Und es war noch relativ nah an Ostern dran, dann habe ich der Dame unsere evangelistische Oster-CD auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das möchte ich Ihnen gerne schenken. Sie schaute kurz drauf und gab es mir gleich zurück. Sagte, nein, das will ich nicht. Ich sage, haben Sie gesehen, es ist was Christliches. Ja, ich mache mir meine eigenen Gedanken. Ich brauche das nicht. Und man merkte, sie wollte es auch nicht. Habe meine CD wieder mitgenommen. Sagt sie, ich kann mir schon selber die Dinge zurechtlegen und klar machen. Und als ich schon fast am Ausgang war, habe ich ihr nochmal so freundlich zugerufen, ja, aber die entscheidenden Fragen können wir Menschen uns doch nicht selbst beantworten. Und dann war das Gespräch zu Ende. Sie werden häufig ähnliche Szenen erlebt haben. Immer wieder stoßen wir in unserem Umfeld auf Beispiele des Unglaubens und des dezidierten Desinteresses. Können auch unsere älteren Glaubensschwestern aus ihren Wohnblöcken berichten, dass sie manchmal Dinge weitergegeben haben und sie sagen, nein, das will ich nicht. Und das kann uns nicht kalt lassen. Das kann uns einmal nicht kalt lassen um Christi willen, um unseres Herrn willen, weil es ja um seine Ehre geht. Aber es kann uns auch nicht kalt lassen um der Betroffenen willen, weil es ja um deren Ewigkeit geht. Und noch schwieriger wird es, wenn ein Mensch uns besonders nahe steht, aus der Verwandtschaft zum Beispiel, und wir wie ihn erreichen wollen, oder ein besonders guter Freund. Und wenn wir da merken, der macht dicht. Ich erzähle mal gern diese Situation von William Wilberforce. Sie wissen, dem Mann, den Gott maßgeblich dazu gebraucht hat, um die Sklaverei in England abzuschaffen im 18. Jahrhundert, der sich sehr um seinen Freund William Pitt, den Jüngeren, bemüht hat. Wilberforce war eine markante Persönlichkeit und William Pitt sollte später der jüngste Ministerpräsident Englands werden. Und Wilberforce wollte Pitt unbedingt mit in eine Predigt von George Whitefield nehmen. Und dann klappt es tatsächlich. Der Freund kam mit. Whitefield predigte so, wie Whitefield eben predigte. Immer leidenschaftlich, immer mitreißend, immer klar am Evangelium orientiert. Und als der Gottesdienst zu Ende war und die beiden rausgehen, wartete Wilberforce nun auf eine Reaktion. Und er fragte so, war das nicht großartig? Und ja, William Pitt, der Jüngere, war nicht sonderlich beeindruckt. Ja, sagt er, es war ganz interessant, aber es hat ihn einfach nicht umgehauen. Es hat ihn offensichtlich nicht mal berührt. Manchmal denken wir ja, wenn wir zu Jesu Zeiten gelebt hätten, dann wäre es leichter gewesen. Dann hätten wir einfach unseren Herrn mal gesehen und wären viel offener geworden. Und liebe Geschwister, da kann uns der Text zum Trost werden, der heute in unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium dran ist. Wir kommen vom 5. ins 6. Kapitel. Und dort lesen wir, dass sogar vom Herrn Jesus gesagt wird, wir haben den Text vor Augen an Markus 6, Vers 6, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens, sogar unser Herr selbst. Und das ist das Thema heute Morgen, erstaunlicher Unglaube. Und dieser Text, diese 6 Verse wollen uns helfen, den Unglauben besser zu verstehen, den Unglauben einzuordnen, und richtig damit umzugehen, ihm zu begegnen. Wir hören noch einmal diese 6 Verse, Markus 6, 1 bis 6. Und er, also Jesus, zog von dort, mich von Kapernaum weg, den Bericht haben wir letzten Sonntag gelesen, und kam in seine Vaterstadt, also Nazareth. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Er verwunderte sich. Da steht im Griechischen ein markantes Verb, taumazo, das gibt es etwa 30 Mal im Neuen Testament. Und es wird meistens über Menschen benutzt, von Menschen gebraucht, die sich über Jesus wundern. Also normalerweise wundern sich die Leute über Jesus. Da steht dieses und verwandte Verben. Sie wundern sich über seine Macht, sie wundern sich über seine überlegene Weisheit. Gehen wir einfach ins Kapitel davor, Markus 5, Vers 20. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, nämlich dieser ehemals Besessene, der von Jesus geheilt worden war, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und in Markus 12, Vers 17 lesen wir ebenfalls, dass die Leute sich über Jesus verwundern, nachdem er die Frage mit der Steuerpflicht so genial beantwortet hatte, aus der Situation heraus, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. In dem Zusammenhang, sie verwunderten sich über seine Schlagfertigkeit. Und sogar für den Pilatus wird es dann gesagt, in Markus 15, Vers 5, als Jesus in seiner Souveränität vor diesem kleinen Potentaten schweigt. Jesus aber antwortet nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte über die Sicherheit, über die Souveränität, über die Klarheit, mit der Jesus vor ihm auftritt. Also normalerweise wundern sich die Menschen über Jesus. Und von Jesus wird es nur zweimal gesagt, dass er sich wunderte. Und zwar einmal über den Glauben des heidnischen Hauptmanns von Kapernaum, Matthäus 8, Vers 10. Er wunderte sich über den Glauben, sagt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Er wundert sich über den Glauben dieses Menschen. Und dann hier jetzt in unserem Text in Markus 6, Vers 6, er verwunderte sich über den Unglauben der Leute in der Synagoge von Nazareth. Warum hat ihn das gewundert? Wir wissen doch, dass Jesus sich über die Menschen keine Illusionen machte. Wir wissen doch, dass er deren Herzen kannte und durchschaute. Wir haben das doch im Ohr, wie er in einer bestimmten Situation in Johannes 2 bei der ersten Tempelreinigung sich auch nicht auf die Leute verließ, die mal kurzfristig auf seine Seite traten. Und wie es dann heißt in Johannes 2, 23, als er am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele, oberflächlich nämlich, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Also niemand war so realistisch im Hinblick auf die Bewertung des Menschen und der Glaubensunfähigkeit des Menschen wie der Sohn Gottes selbst. Er wusste, dass aus dem Herzen, Matthäus 15, Vers 19, des Menschen böse Gedanken kommen, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung, dass das im Menschen steckt, dass der Mensch eben nicht dafür disponiert ist zu glauben, dass er nicht eine natürliche Tendenz zu Gott hin, sondern immer von Gott weg hat. Das wusste Jesus doch. Warum hat es ihn trotzdem gewundert? Nun, verwundern meint nicht, dass Jesus irgendwie überrascht gewesen wäre davon und dass er das verstandesmäßig nicht hätte einordnen können, sondern dieses Verwundern, das macht eine nachdrückliche emotionale Reaktion hier deutlich. Im Grunde genommen ein Entsetzen, eine tiefe Traurigkeit, ein zutiefstes Betrübtsein. Und dieses Wundern Jesu zeigt auch, wie absurd und wie unberechtigt und wie ja letztlich völlig daneben das Verhalten der Nazarener war. Er verwunderte sich über ihren Unglauben. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Und wissen Sie, die schroffe Ablehnung, die Jesus in Nazareth erfährt, ist umso erstaunlicher, als sie ausgerechnet im Kontext der Synagoge geschieht, im Zusammenhang der Synagoge dort. Nazareth war ein ziemlich kleines Örtchen. Manche nehmen an, so damals möglicherweise um die 500 Einwohner. Deswegen gab es da wahrscheinlich nur eine Synagoge. Hier, wo Jesus immer wieder aufgetreten ist. Wir lesen von einem früheren Synagogenbesuch Jesu in Lukas 4. Das war wahrscheinlich etwa ein Jahr vorher. Und dieser Bericht vom früheren Synagogenbesuch Jesu in Nazareth wird eingeleitet in Vers 16, Lukas 4, Vers 16, mit dieser Bemerkung: Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Nach seiner Gewohnheit am Sabbattag. Also er ging da regelmäßig hin. Jesus trat regelmäßig in den Synagogen auf. Und Lukas berichtet hier in Kapitel 4 von einer früheren Begegnung, die ja damit endet, dass sie am Ende Jesus den Berghang hinunterstürzen wollen. Sie müssen das nochmal zu Hause ausführlich nachlesen, Lukas 4 ab Vers 16. Nazareth, müssen Sie sich so vorstellen, war an einem Hügel gelegen. Und nachdem Jesus durch seine Predigt ihren Unwillen erregt hat, weil er nämlich gepredigt hatte: Gott ruft auch die Heiden. Und wenn wir in die Geschichte zurückgucken, dann war es oft so, dass das Volk Israel abgelehnt hat und einzelne Heiden ihn annahmen. Und dann bringt Jesus das Beispiel von Naaman, dem Syrer, der glaubte. Und da steht dann, nachdem sie erst voller Begeisterung über seine Rede waren dort in der Synagoge, da wurden alle in der Synagoge voll Zorns, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Das war etwa ein Jahr vorher gewesen. Jesus ist nicht nur in dieser Synagoge aufgetreten. Auch an anderen Orten hat er immer wieder in den Synagogen gepredigt und gelehrt. Das hatten wir schon in Markus 1 gesehen, ganz am Anfang. Markus 1, Vers 39. Zum Beispiel, wo es heißt: Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb den Dämonen aus. Er verkündete in ihren Synagogen in ganz Galiläa. Und wenn Sie sich an den Anfang der Bergpredigt erinnern, wird vorher betont, dass Jesus regelmäßig in den Synagogen gepredigt habe. Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Das ist also ein ganz klarer Befund. Er trat regelmäßig dort auf. Er wurde dort akzeptiert wie ein wandernder Rabbi. Das gab es damals. Diese Rabbiner wurden dann gebeten, etwas zur Schriftauslegung zu sagen. Und Jesus wurde in dieser Weise akzeptiert, obwohl die Leute wussten, dass er niemals eine klassische Ausbildung absolviert hatte und dass er auch keinen rabbinischen Mentor hatte. Und dennoch bat man ihn auch hier jetzt, offensichtlich das Wort zu ergreifen, in unserem Fall. Und als der Sabbat kam, Vers 2, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten. Und wissen Sie, was hier erstaunlich ist? Dass Jesus dort noch so akzeptiert ist, obwohl ja die Synagogen, wie wir wissen, eng mit der Bewegung der Pharisäer verbunden waren. Und von Seiten der klassischen Pharisäerinstitution wurde ja der Widerstand gegen Jesus, das haben wir auch gesehen, zu der Zeit immer stärker. Die hatten schon längst den Entschluss gefasst, ihn zu ermorden. Und trotzdem, im Volk gab es zu dem Zeitpunkt noch weitgehende Unterstützung für Jesus. Vieles davon oberflächlich, aber noch eine allgemeine Sympathie. Und das Volk war natürlich in den Synagogen präsent. Und wir haben letzten Sonntag dann gesehen, wie ein Führungsmitglied der Synagoge in Kapernaum, 50 Kilometer Autofahrt entfernt, offensichtlich voll auf Jesus vertraut hat. Dieser Jairus, der als seine Tochter todkrank war, nichts Eiligeres zu tun hatte, als schnellstens zu Jesus zu flüchten. Und dem egal war, was die Leute drumherum gesagt haben. Der hat gesagt: Jesus, komm, Jesus, du musst kommen. Wir haben das letzten Sonntag gesehen. Das war auch ein Vorsteher, ein leitendes Mitglied einer Synagoge. Wie ist diese Nähe Jesu zur Synagoge zu erklären? Nun, theologisch hatte Jesus mit der Synagoge viele Gemeinsamkeiten. Hier wurde regelmäßig aus dem Wort seines Vaters vorgelesen. Und wo aus dem Wort des Vaters vorgelesen wird, ist der Sohn nicht weit. Es gab Mitarbeiter, die sich sorgfältig um die Verwahrung der Schriftrollen kümmerten. die dafür sorgten, dass das regelmäßig gelesen wurde. Und es wurde Gottes Wort nicht nur gelesen, sondern es wurde Exegese betrieben, es wurde ausgelegt, es wurde erklärt. Und dann konnte man das überprüfen am Wortlaut, war die Erklärung richtig oder war sie nicht richtig. Und wo man Gottes Wort liest, da wird auch gebetet, da wird der Herr gelobt. Und es gab eine öffentliche Hauptversammlung, nämlich immer am Sabbat, das war der Gottesdienst. Und von Anfang an hatte die Jesusbewegung viele Überschneidungen mit der Synagoge. Und auch diesmal hat Jesus offensichtlich seinen Jünger mit dorthin genommen. Das war also kein Privatbesuch, sondern Teil seiner offiziellen Mission. Vers 1, er zog von dort, also Kapernaum, weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Die hat er da eingeführt, die waren dabei. Und später haben die Apostel dann diese Praxis weitergeführt. Und sie haben in den verschiedenen Städten ihre Predigttätigkeit in der Regel wo begonnen? Natürlich in den Synagogen. Apostelgeschichte 13. Als Paulus unterwegs ist in Antiochia, in Pisidien, und dann wird eben berichtet, sie, Apostelgeschichte 13, Vers 14, sie zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten, also aus dem Buch Mose und aus den Propheten, Jesaja, Jeremia, wer auch immer, ließen die Obersten ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Eine Predigt, eine Gastpredigt bitte. Legt bitte aus. Es ist gelesen worden, jetzt legt bitte aus. Und in Vers 5 erfahren wir, wie Paulus nach Zypern kommt und dann dort in den Synagogen der Juden das Wort Gottes verkündigt. Und als er nach Thessalonich kommt, Apostelgeschichte 17, wo geht er dahin? In Thessalonich, Apostelgeschichte 17, Vers 1, sie reisten aber und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging hinein nach seiner Gewohnheit und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also er hat drei Samstage hintereinander die Hauptpredigt gehalten und ihnen die Schriften ausgelegt in der Synagoge von Thessalonich. Und dann kommt er nach Athen. Und als er in Athen auftritt, geht er wohin? Zuerst natürlich in die Synagoge. Apostelgeschichte 17, Vers 17. Er hatte nun in der Synagoge Unterredung mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Also, die Synagoge war ein ganz wichtiger Ort für die Christen von Anfang an. Und von daher ist es verständlich, dass wesentliche Elemente des christlichen Gottesdienstes schon in der frühen Gemeinde und bis heute spannende Parallelen zu den Synagogen-Gottesdiensten haben. Das ist kein Zufall. Im Mittelpunkt steht das Wort Gottes. Gottes Wort wird vorgelesen und ausgelegt. Es gibt Lobgesang, es gibt Gebete. Es gab offensichtlich auch eine gewisse Ordnung. Es gab Leitungsfunktionen. Es gab Verantwortliche. Und der Wochenhöhepunkt war dann der Sabbat mit dem Hauptgottesdienst. Und liebe Gemeinde, wo uns der Predigtext heute in die Synagoge führt, möchte ich in einem kleinen Exkurs diese Gelegenheit gern wahrnehmen, ein paar Erläuterungen zu geben zu dem Gottesdienst, wie wir ihn hier in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover feiern. Das dürfte, wenn ich das so sagen darf, gar nicht so unähnlich sein zu den Gottesdiensten damals. Das haben Sie ja schon an den Elementen gemerkt. Im Neuen Testament bekommen wir die entscheidenden Markierungspunkte, was den Gottesdienst ausmacht. Gottes Wort soll im Mittelpunkt stehen. Und daraus folgt, dass Gott im Mittelpunkt steht. Nicht irgendwelche Erfahrungen, die wir gemacht haben, die haben auch ihren Ort, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. Gott steht im Mittelpunkt. Gott soll gelobt werden. Und wir werden aufgefordert, uns treu zu den Versammlungen unserer Gemeinde zu halten. Es wird nicht gesagt, wann die unbedingt stattfinden müssen. Sonntagvormittag 10.30 Uhr, wäre auch schön, wenn das drin stünde. Wir bekommen die Information, dass die Gemeinde größtenteils am Sonntag zusammenkam, weil sie den Tag der Auferstehung des Herrn feierten. Wir dürfen das Mahl des Herrn feiern, es wird nicht festgelegt, wie oft. Nur was das Neue Testament nicht festlegt, ist eine bestimmte Form, in der wir Gottesdienst feiern sollen. Also was es für ein Gebäude sein soll, wie der Ablauf im Einzelnen gestaltet werden soll, das legt die Bibel nicht fest. Entscheidend ist, dass die biblischen Kriterien gewahrt sind. Also Gottes Wort im Mittelpunkt, Gott im Mittelpunkt. Alles soll ihn loben und ehren. Alles soll dazu dienen, dass seine Gemeinde in dieser Welt gebaut wird und dass seine Gemeinde zugerüstet wird, der Welt das Evangelium zu bringen. Und auf dieser Grundlage haben sich im Verlauf der Kirchengeschichte ganz unterschiedliche Abläufe und Formen herausgebildet, in denen man Gottesdienst feiert. Es sind auch ganz bestimmte Traditionen entstanden. Auch viele gute Traditionen. Aber alle Traditionen müssen sich immer wieder daraufhin prüfen lassen, ob sie mit den biblischen Grundkriterien übereinstimmen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass das Neue Testament deutlich sagt, ein praktisches Beispiel, dass Frauen im öffentlichen Gottesdienst der Gemeinde nicht lehren sollen. An diesem Punkt lässt uns die Bibel keine Freiheit in Anführungsstrichen. Erst Korintherbrief, erst Timotheus, Titus. Das ist ganz klar. Frauen sollen Gemeinde nicht leiten und die Hauptleitung geschieht durch öffentliche Lehre. Das sollen sie nicht tun, sagt die Bibel. Und können wir nicht plötzlich anfangen, an der Stelle was zu ändern? Diese Freiheit gibt uns die Bibel nicht. Ansonsten gibt es eine große, legitime Vielfalt an Gottesdienstabläufen. Und jetzt könnte man viel erzählen von den Gottesdiensten der Baptisten und der Lutheraner und der Reformierten und der Methodisten und der Brüdergemeindler und der Mennoniten. Und manchmal gibt es noch innerhalb der Gruppen Unterschiede, je nach Land und Region, wie dann Gottesdienst gefeiert wird. Wir alle haben bestimmte Traditionen, wir alle haben bestimmte Gewohnheiten und in dem Sinne haben wir alle eine bestimmte Liturgie. Liturgie bedeutet nicht unbedingt Wechselgesang, sondern Liturgie, der Begriff kommt aus dem Griechischen, Liturgeia. Und Liturgie bedeutet zunächst mal öffentlicher Dienst. Der Begriff war zunächst gar nicht religiös eingebunden. Öffentlicher Dienst. Und Gottesdienst ist ein öffentlicher Dienst. Nicht im Sinn der ÖTV, sondern ein Dienst in der Öffentlichkeit. Öffentlicher Dienst. Gott dient uns durch sein Wort und das wird öffentlich zugänglich gemacht und wir dienen ihm durch Gebet und Gesang und indem wir dieses Wort studieren. Und im Laufe der Zeit haben sich dann in den verschiedenen gemeindlichen Prägungen auch unterschiedliche Liturgien entwickelt. Es ist nicht so, dass die eine Liturgie haben und die andere nicht, sondern jeder hat eine andere Liturgie gewissermaßen. Und wenn wir uns in den Grundlagen einig sind, dann können wir uns wunderbar zu unseren Gottesdiensten gegenseitig besuchen und sie miteinander feiern. Also wie oft werde ich zum Beispiel eingeladen, in brüdergemeindlichen Zusammenhängen zu predigen und ich tue das mit großer Freude, obwohl ich aus einer evangelisch-lutherischen Tradition komme. Aber das trennt uns überhaupt nicht. Das hindert uns nicht daran, gemeinsam aus Überzeugung Gottesdienst zu feiern. Wichtig ist nur, der gesamte Gottesdienst soll uns dabei helfen, uns auf Gott auszurichten, uns auf sein Wort zu konzentrieren, vor ihm stille zu werden und ihn gemeinsam von Herzen zu loben. Und darum soll der Gottesdienst auch eine gute Ordnung haben. Wir haben festgestellt hier in Hannover, dass um diese gute Ordnung zu erreichen, einfach hilft eine Kombination von Elementen, die immer wieder vorkommen und die sich wiederholen, und von Elementen, die sich Sonntag für Sonntag ändern. Und das beides ergänzt sich. Das eine nennt man Ordinarium, das ist also jeden Sonntag gleich. Zum Beispiel das Glaubensbekenntnis ist jeden Sonntag gleich. Das Vaterunser ist jeden Sonntag gleich. Diesen Liturgieteil, den wir vorhin gemeinsam nochmal geübt haben, ist jeden Sonntag gleich. Das ist das Ordinarium. Und dann gibt es das Proprium. Das ist jeden Sonntag anders. Die Lieder, die Lesungstexte, die Gebetsgemeinschaft, die Predigt hoffentlich. Das ist jeden Sonntag anders. Und schauen wir das doch nochmal kurz am Beispiel unseres Gottesdienstablaufs an. Der gar nicht so verschieden ist von dem Gottesdienst, wie er in der Synagoge ablief. Da gibt es in der Regel ein Orgelvorspiel, ein anderes Instrumentalvorspiel, damit wir zur Ruhe kommen. In der Begrüßung steht dann am Anfang der Wochenspruch. Das haben Sie auch heute bei unserem Liturgen gemerkt. Also der Liturg ist der durch den Gottesdienst leitet. Das ist bei uns allermeist nicht der Pastor. Wir haben einen Kreis von mehreren Brüdern, die sich in diesem Dienst abwechseln. Und der Liturg führt und leitet uns alle durch den Gottesdienst gewissermaßen hindurch. Und er beginnt nicht mit dem Satz, liebe Gemeinde, schön, dass Sie alle rechtzeitig aufgewacht sind und wir uns hier so fröhlich in die Augen schauen können. Sondern er beginnt womit in der Regel? Mit dem Wochenspruch. Am Anfang steht Gottes Wort, das ist kein Zufall. Heute ging es mit diesem Wort Jesu los aus Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und damit ist der Ton gesetzt zum Beginn des Gottesdienstes. Gott redet. Es ist nicht hier eine nette, menschliche Veranstaltung mit einem freundlichen Moderator da vorne, sondern Gott redet. Am Anfang steht sein Wort. Und dann kommt in der Regel das Eingangslied und das ist meistens ein Loblied, ein Danklied. Heute haben wir im Nachgang zu Himmelfahrt den Klassiker gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Und wir haben Jesus als unseren König angebetet, gelobt, ihn gepriesen. Und das soll uns deutlich machen, ein Gottesdienst ist keine Konsumveranstaltung. Ein Gottesdienst ist nicht eine Veranstaltung, wo man sagt, so jetzt setze ich mich mal hin und mach's mir bequem auf meinem Sitz, mal sehen, was die mir heute so präsentieren. Sondern ein Gottesdienst ist ein öffentlicher Dienst, auch derer, die auf den Stühlen sitzen. Und wir wollen gemeinsam Gott loben. Und wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass seine Ehre gesungen wird. Und dieses Lied am Anfang, das ist keine Pflichtübung, sondern es ist die Hilfe dazu, dass wir gemeinsam uns dem Herrn zuwenden und ihm mit diesen Worten, die uns in diesen Liedern zur Verfügung gestellt wird, preisen und uns da mit unserem ganzen Herzen reinlegen. So sollen wir singen. Nicht nach dem Motto, ja gut, die letzten 3 Strophen, die überstehen wir auch noch mit Anstand. Sondern wir wollen den Herrn ehren. Es ist ein Dienst für ihn und wir stehen vor ihm und er sieht uns. So wollen wir ihn loben. Ja, und dann kommt der Abschnitt, der sich jeden Sonntag wiederholt, diese gemeinsame Anbetung. Dann fängt der Liturg an mit dem Satz, Gott ist gegenwärtig. Er erinnert uns nochmal daran. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und dann sagt die Gemeinde, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir machen uns klar, vor wem wir stehen. Es ist der dreieinige Gott, der ewig ist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir in unserer Zeit im Jahr 2018 beten zu diesem ewigen Gott. Und dann singen wir gemeinsam Kyrie eleison. Herr, erbarme dich, heißt das. Christe eleison. Christus, erbarme dich. Das ist die Bitte an den dreieinigen Gott um sein Erbarmen und speziell gerichtet an den, den er uns geschickt hat als seinen Stellvertreter, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Warum singen wir das auf Griechisch? Warum singen wir Kyrie eleison? Schon im Neuen Testament wird ja Jesus als Herr angerufen, als Kyrios. Und Sie wissen, das Neue Testament ist auf Griechisch verfasst. Die haben damals Aramäisch gesprochen, aber teilweise auch Griechisch. Und im Neuen Testament haben wir die griechische Version. Und damit, dass sie ihn Kyrie angerufen haben, haben sie seine göttliche Autorität betont und angebetet. Das ist ein Gebetsruf. Und indem wir diesen Gebetsruf der frühen Gemeinde aufnehmen, auch in ihrer Sprache, nämlich Griechisch, stellen wir uns bewusst in eine Linie mit den Christen der ersten Gemeinden. Wir singen mit ihnen zusammen gewissermaßen und wir machen deutlich, wir bilden uns nicht ein, die Gemeinde habe mit uns begonnen, sondern wir stehen drin in einer langen, langen Reihe von Anbetern dieses Kyrios. Wir stehen auf großen Schultern und wir sind Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, die er bewahren wird bis zu seiner Wiederkunft. Deswegen singen wir Kyrie eleison. Und nach dieser Bitte um Gottes Erbarmen wird dann unser Blick nach oben gerichtet. Und der Liturg sagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Wissen Sie, woraus das genommen ist? Aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist die Botschaft des Engelchores aus Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Wir singen jeden Sonntag die Weihnachtsgeschichte. Als Antwort Gottes auf unser Flehen um Erbarmen. Und das heißt, liebe Gemeinde, jeden Sonntag stimmen wir an dieser Stelle in den Jubelchor der Engel ein. Weil wir wissen, dass unser Flehen um Erbarmen Gott schon lange gehört hat, dadurch, dass er seinen Sohn auf die Erde schickt. Und nur deshalb gibt es auf Erden Fried. Den Menschen ein Wohlgefallen. Und ich habe das im Eingang des Gottesdienstes erläutert, als wir merkten oder darauf aufmerksam nochmal gemacht wurden, das kann missverstanden werden, wenn wir einfach nur singen, den Menschen ein Wohlgefallen. Das kann missverstanden werden im Sinne einer Allversöhnung. Ja, Gott ist schon zu allen irgendwie gnädig. Und wenn sie sich nicht zu schlecht benehmen, dann können sie mit seiner Gnade rechnen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen es deutlicher sagen. Wir müssen sagen, es geht nur um die Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat, weil sie ihm glauben. Und deswegen haben wir aus den Menschen einen Wohlgefallen dann gemacht, denen, die Gott wohlgefallen. Weil sie seinen Sohn Jesus Christus als ihren Herrn anbeten. Und das mündet dann in diesen Lobpreis, in diesen erleichterten Lobpreis. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann. Kein Schade, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Fried ohne Unterlass, all Fehd, also aller Streit, aller Kampf hat nun ein Ende. Ich habe meinen Konfirmanden immer erklärt, das heißt nicht, alle Fete hat nun ein Ende. Es wird nicht mehr gefeiert, sondern all unser menschlicher Krampf kommt da zum Ende, wo Gott uns befreit und uns seinen Frieden schenkt durch die Vergebung. So ist das gemeint. Und dann folgt der Zuspruch durch den Liturgen, der Herr sei mit euch. Seid getrost, dieser Herr, der den Frieden schenkt durch seine Vergebung, er ist da. Und die Gemeinde antwortet dem Liturgen und mit deinem Geist. Warum? Das ist unsere Fürbitte für den Liturgen. Wir beten jetzt für den Liturgen, ja, der Herr sei mit deinem Geist, denn jetzt wird der Liturg im nächsten Schritt die Gemeinde im Gebet leiten. Das ist dann der nächste Schritt. Der Liturg nimmt uns als Gemeinde mit vor den Thron Gottes Und wir geben ihm noch dieses Gebet mit, der Herr sei mit deinem Geist, der Herr möge dich jetzt recht führen, während du für uns alle vor dem Thron Gottes betest und uns zu Gott hin sammelst. Und deswegen heißt dieses Gebet auch Kollektengebet. Das hat nichts zu tun mit einer Kollekte, die wir in einen Klingelbeutel werfen, sondern Kollektengebet ist das Sammlungsgebet. Jetzt sammelt der Liturg uns alle zum Thron Gottes hin und er fasst das ganze Gotteslob nochmal zusammen in dem, was er dort mit uns und für uns betet. Und gebe Gott, dass wir alle mit dem Herzen dahinter stehen können. Und er öffnet dann uns für das Wort Gottes. Er bittet den Herrn darum, unsere Herzen, unser Denken vorzubereiten, damit wir jetzt sein Wort richtig verstehen und dadurch verändert werden. Und dann kommt das nächste Lied, anschließend die erste Textlesung, denn jetzt wurde ja schon gebetet, dass wir für das Wort Gottes offen und bereit sein sollen. Und wieder antwortet die Gemeinde mit dem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das geht zurück auf eine Urfassung aus dem 2. Jahrhundert. Und es macht noch einmal deutlich, der lebendige Gott, der sich in der Bibel offenbart, der einzige Gott ist der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wir bekennen, wenn wir hier stehen und beten mit diesem Glaubensbekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass wir diesen allmächtigen Gott anbeten, der die Welt geschaffen hat, dass wir seinen Sohn Jesus Christus anbeten, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, der real auferstanden ist von den Toten. Und dass wir ihm dafür danken, dass er uns durch den Heiligen Geist nahe ist, dass er uns den Heiligen Geist geschickt hat und durch diesen Heiligen Geist seine Kirche baut. Nicht irgendeine Ortskirche, sondern seine weltweite Gemeinde heißt das. Es gibt im Neuen Testament nur ein Wort für Gemeinde und Kirche, Ekklesia. Und dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dass es ewiges Leben gibt und Auferstehung der Toten. Und das bekennen wir einer Welt entgegen, die das alles im Unglauben leugnet. Und wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen, sagen wir, nicht Allah ist Gott, sondern der Gott der Bibel ist Gott, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir stehen dafür und wir sagen es laut und wir ehren damit unseren Herrn. Und bis dahin sind die Kinder noch dabei und jetzt kommt ihr Lied und dann gehen sie in den Kindergottesdienst, um im Wort Gottes gelehrt zu werden. Und für die übrige Gemeinde beginnt dann die Predigt. Und die Predigt ist durch alles, was bis dahin geschah, vorbereitet worden. Verstehen Sie, wir haben Gott gebeten, zu uns zu reden. Wir sind in die Gegenwart Gottes gestellt worden. Wir haben uns erneut klar gemacht, wer dieser Gott ist, der durch sein Wort spricht. Und jetzt sind wir vorbereitet, um in seinem Wort zu studieren. Und das ist gewissermaßen der nächste Schritt der Anbetung. Und nach der Predigt kommt dann noch ein Lied, in dem die Gemeinde darauf antwortet. Und dann folgt eine Gebetsgemeinschaft, in der wir gemeinsam die Anliegen vor diesen Herrn tragen. Jetzt redet nicht einer für alle, sondern jetzt können viele ihre Gebetsbeiträge mit einbringen. Und das alles mündet in das Gebet, das der Herr Jesus uns in der Bergpredigt gelehrt hat, in das Vaterunser. Und dann folgt der Segen, in dem Gott uns nochmal seine Fürsorge zuspricht. Und dann geht die Gemeinde mit dem Schlusslied wieder in die Welt hinein, um frisch gestärkt ihren Herrn zu bezeugen. Das ist der Gottesdienst. Und in diesem Sinne ist jeder Gottesdienst ein besonderes Ereignis für die Gemeinde und der Höhepunkt der Woche. Und ich weiß, dass viele von Ihnen beten für den Gottesdienst. Ich weiß, dass viele von Ihnen auch ganz treu für meine Predigtvorbereitung und die der anderen Brüder beten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin an keinem Punkt der Woche so aufgeregt wie in den Stunden und Minuten vor dem Gottesdienst. Das ist der Höhepunkt der Woche für die Gemeinde Jesu. Was für ein Vorrecht, das zu feiern. Das auch als ein gemeinschaftliches Erlebnis zu begehen, vor den Herrn in dieser Weise ganz bewusst zu treten. Und zugleich steht jeder Einzelne in der persönlichen Verantwortung vor Gott. Es ist eben keine Massensuggestion, es ist keine Manipulation. Es ist nicht so, dass Leute emotional hinein manipuliert werden, jetzt mal ihr Denken abzustellen und sich ein bisschen treiben zu lassen von einer religiösen Maschinerie. Das ist gerade nicht, sondern es ist jeder Einzelne verantwortlich vor seinem Herrn. Das ist Gottesdienst. Und nur die Tatsache, das folgt daraus allerdings auch, dass jemand im Gottesdienst dabei ist, bedeutet noch nicht, dass er im Herzen glaubt. Darauf hat Luther immer wieder hingewiesen. Die haben gesagt, also die römische Kirche hat ja ihre Einheitsliturgie, nun macht doch mal eine evangelische Einheitsliturgie. Wir wollen auch sowas haben. Und Luther hat sich geweigert.
Er hat sich gesagt, wir schaffen damit nur neue Gesetzlichkeiten. Dann denken die Leute, wenn wir die richtige Liturgie haben, haben wir auch den richtigen Glauben. Aber nur dadurch, dass du eine gute Liturgie mitsingst, hast du noch nicht selbst persönlich automatisch den Glauben. Bist du mit dem Herzen dabei, darauf kommt es an. Und so war es auch. Und damit sind wir wieder zurück in der Synagoge von Nazareth. Da haben viele mitgesungen, mitgehört, konnten die Lesung vielleicht teilweise mitsprechen, weil sie die Texte so lange kannten. Aber sie haben nicht geglaubt. Wenn jemand hätte erkennen müssen, dass Jesus Gottes Sohn ist, verstehen Sie? Dann die regelmäßigen Synagogenbesucher. Hier wurde regelmäßig das Alte Testament gelesen. Und sie hätten das nur abgleichen müssen und sehen können, was hier steht, das wird dort uns vor Augen geführt. Das ist der, von dem die hier reden. Wenn es einer hätte kapieren müssen, dann die, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn es einer hätte sehen müssen, dann die. Und umso tragischer, dass die ganze Wucht des Unglaubens ausgerechnet in der Synagoge durchbrach. Verstehen Sie, dieser Kontrast auch zwischen den Synagogenbesuchern von Nazareth heute in Kapitel 6 und dem Synagogenvorsteher von Kapernaum letzten Sonntag, Jairus, Kapitel 5. Was für ein greller Kontrast. Obwohl es eigentlich ganz verheißungsvoll losgeht. Und das wollen wir uns jetzt noch im letzten Teil nochmal ansehen, was da eigentlich passiert ist. Wie sich dieser Unglaube da eigentlich entfaltet hat. Es geht eigentlich ganz gut los, Vers 2. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Die Leute behandeln Jesus wie einen Rabbi. Sie sind fasziniert von seinen Lehren. Wir lesen aus dieser Zeit immer wieder, dass die große Volksmenge Jesus mit Freuden zuhörte. Und sie fragen ganz anerkennt, woher hat er das? Er hat doch keine rabbinische Ausbildung bekommen. Woher kann er das? Woher weiß er das? Welche Weisheit ist ihm da gegeben? Und gegeben, das heißt, die muss er von Gott haben. Die hat er nicht von sich aus. Und die beeindruckenden Wunder, die durch seine Hände geschehen. Verstehen Sie, diejenigen, die dort so beeindruckt fragen, das sind keine wohlwollenden Anhänger Jesu, wie wir gleich sehen. Das sind Leute, die ihm dann durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber auch sie müssen das erkennen. Und halten Sie es unbedingt fest, an Klarheit dafür, dass Jesus einzigartig ist, mangelt es nicht. Die Eindeutigkeit der Beweise für seine Hoheit und Macht lässt nicht zu wünschen übrig. Die Evidenz ist gegeben, extrem deutlich. Und die jüngsten Beweise hatte Jesus ja in Kapernaum erst geliefert, wenige Tage vorher. Diese blutflüssige Frau, die 12 Jahre lang vergeblich einen Arzt gesucht hat. Und diese 12-jährige Tochter des Jairus, die schon gestorben war. Das waren doch Beweise. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann liegt der Schluss nahe, Jesus ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er hat diese Macht. Die alttestamentlichen Schriften kündigen es an. Es kann nur so sein, wenn man eins und eins zusammenzählt. Und das ist das Erste, was wir hier über den Unglauben lernen. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Wenn Sie mitschreiben, das ist das Erste, was Sie sich merken müssen zum Unglauben. Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Das müssen die Leute zugeben. Wissen Sie, der Grund für Unglauben ist letztlich nie ein Mangel an klaren Argumenten für den Glauben. Die gibt's en masse. Und die Überlegenheit und Souveränität Jesu zeigt sich ja nicht nur an seinen Wundern, sondern sie zeigt sich auch an seiner Lehre. Und die Leute merken das ja auch. Es wird immer wieder gesagt, dass sie in Erstaunen versetzt sind durch das, was Jesus sagt und wie er es sagt. Sie müssen wissen, damals war es in Synagogen oft üblich, weil die auch sehr viel Wert auf die äußere Form legten und dass es mit dem richtigen Pathos und so weiter geschah, dass man Gastprediger durch einen vor Ort versierten Rhetoriker reden ließ. Das heißt, der Gastprediger sagte dem das gewissermaßen ins Ohr und dann präsentierte der das. Bei Jesus war das nicht nötig. Dem hörten die Leute zu, dem hingen sie an den Lippen. Er war auch genial in seiner Art, wie er aufgetreten ist. Nun, er war der Sohn Gottes. Und sie merken das. Und denken Sie mal an den Schluss der Bergpredigt. Wie die Leute da ja fasziniert waren, als sie am Ende von Jesu Bergpredigt sahen, Matthäus 7, 28, 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus hatte Autorität. Jesus war authentisch, wie wir heute sagen würden. Er kam in die Herzen hinein. Und sie konnten ihn nicht als Scharlatan entlarven, obwohl er ständig unter öffentlicher Beobachtung stand. Sie hätten nur einen Abgleich mit dem Alten Testament vornehmen müssen. Und dann hätte es auf ihre richtig gestellten Fragen nur eine sinnvolle Antwort gegeben. Woher hat er das? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er ist der Herr. Und übrigens, seine schärfsten Gegner haben das nicht bestritten. Es gibt eine spannende Protokollnotiz aus einem Gespräch der Schriftgelehrten in Johannes 11, Vers 47 und 48. Da heißt es, da versammelten sich die hohen Priester, Johannes 11, Vers 47, und die Pharisäer und den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Also aus dem Mund seiner Gegner, die ihn umbringen wollen, das Protokoll, dass Jesus offensichtlich viele unwiderlegbare Zeichen tut. Ja, welche Evidenz wollen wir denn sonst noch haben? Der Unglaube kann die Tatsachen nicht aushebeln. Er müsste nur konsequent die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber genau das wollen sie nicht. Und so machen sie nach der Positivliste von Vers 2 sofort eine Negativliste in Vers 3 auf. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Das ist das zweite Kennzeichen des Unglaubens. Der Unglaube flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Zweitens, der Unglaube flüchtet sich auf Nebenschauplätze, in Ablenkungsmanöver. Schauen Sie mal, was Sie hier gegen Jesus vorbringen, ist doch für die Sache sowas von irrelevant. Sowas von unwichtig. Das kann auch seine Glaubwürdigkeit nicht erschüttern, dass er da diese Halbbrüder hat. Und aus der Zimmermannswerkstatt kommt, das sagt doch noch nichts aus über die Wahrheit seiner Worte und die Echtheit seiner Wunder. Aber der Unglaube will sich den Fakten nicht stellen. Der Unglaube läuft vor den Fakten davon. Der Unglaube flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Natürlich, das muss man auch zugeben, die Leute in Nazareth waren besonders gefährdet. In dieser kleinen Stadt dort, an diesem felsigen Hügel, irgendwo in the middle of nowhere. Also heute, wir sagten schon, eine Autostunde von Kapernaum entfernt, ca. 50 Kilometer südwestlich. Der Ort war völlig unbedeutend. Es war ein Kaff, auf Deutsch gesagt. Sie finden den nicht erwähnt im Alten Testament, nicht in der Mishnah, nicht im Talmud, nicht bei Josephus. Nirgendwo ist irgendwie groß die Rede von Nazareth. Und die hatten Jesus schon als Jugendlichen kennengelernt. Ja, der in der Tischlerwerkstatt offensichtlich mitgearbeitet hat. Der war schon anders als die anderen. Die wussten auch bestimmt, wie er in Jerusalem mit den alten Schriftgelehrten geredet hatte. Lukas 2 können wir das nachlesen. Tja, und sie kannten natürlich seine Verwandtschaft. Und deren Urteil über Jesus war zu dem Zeitpunkt negativ. Bei Maria wird das ein bisschen anders gewesen sein. Aber wir haben ja gelesen vor einigen Wochen in Markus 3, Vers 21, was seine Halbbrüder und Halbschwestern von ihm dachten. Also diejenigen, die gemeinsam mit ihm die Mutter Maria hatten, aber die leiblichen Kinder Josefs waren. Da steht hier Markus 3, 21, und als die, welche um ihn waren, also seine Familie, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen, er ist verrückt, er ist durchgedreht. Fangt ihn ein, damit er nicht noch mehr Schande über unsere Familie bringt. Das haben die über ihn gedacht. Ja, und jetzt kommt eins zum anderen. Wenn schon seine eigenen Leute ihn für einen Irren halten, wie sollen wir uns dann in der Synagoge von ihm belehren lassen? Und wissen Sie, das war ein eigentümliches Missverhältnis. Die Quellen führen uns ja sehr real in diese ganze Situation rein. Die offenkundige Macht Jesu, die öffentliche Akzeptanz Jesu, seine eigene Familie, die sagt, er ist ein Irrer. Das ist eine ganz seltsame Situation. Und darauf heben die Synagogenbesucher ab. Sie sagen, er ist doch der Bruder von und der Sohn von. Übrigens, Klammer auf, daran sehen wir, Maria hatte offensichtlich noch weitere Kinder. Und damit ist schon widerlegt, dass sie die ewige Jungfrau war, wie die katholische Kirche behauptet, die Sempervirginität Mariens, also dass sie immer Jungfrau geblieben sei. Und dann dreht man sich das so zurecht, dass man sagt, ja, die Kinder, die da noch erwähnt werden, die stammen aus einer früheren Ehe Josefs und beruft sich dafür auf eine obskure Quelle. Das hält natürlich vor den Quellen nicht stand. Maria hatte mit Josef zusammen eben diese Kinder und die waren alle ungläubig zu dem Zeitpunkt noch. Wir wissen, das wird sich später ändern. Hier wird der Jakobus genannt. Jakobus wird Zeuge der Auferstehung. Er steht in dieser Liste 1. Korinther 15. Und Jakobus wird später einer der Leiter der Jerusalemer Urgemeinde. Und Jakobus wird der Verfasser des Jakobusbriefes, dem wir so viel verdanken. Dann der Judas, von dem hier die Rede ist. Judas wird sich bekehren. Judas ist höchstwahrscheinlich der Verfasser des Judasbriefes im Neuen Testament. Die beiden haben sich bekehrt. Von den anderen wissen wir es nicht. Auch von den Schwestern haben wir nie wieder was erfahren. Jetzt dienen sie immerhin als Kronzeugen gegen ihren Halbbruder. Und sie bieten dem Unglauben einen willkommenen Anlass, Jesus nicht anzubeten. Und natürlich verteidigen die Nazarener auch ihren eigenen Stolz. Ja, es war einfach zu viel für sie, jemanden als Gott anzuerkennen, von dem sie wussten, der hatte da ein paar Jahre in der Zimmermannswerkstatt gearbeitet. War auch schwer menschlich. Und dann kommt noch dazu der normale menschliche Stolz, mit dem wir alle sowieso nicht zugeben wollen, dass wir Sünder sind vor diesem heiligen Gott, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir dem gerechten Urteil Gottes nur dadurch entkommen können, dass wir uns darunter beugen und das für uns persönlich ergreifen, dass Jesus am Kreuz meine Schuld auf sich nahm. Das steht uns ja sowieso schon im Wege, unser Stolz. Und dann kommt noch dieser Lokalstolz, sage ich mal, dazu. Und wissen Sie, das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem, das jeder Mensch gegenüber Jesus hat. Dass wir den als Gott anbeten sollen, der über diese Erde gegangen ist. Aber das ist Gottes Weg. Das ist Gottes Zuwendung zu uns. Und diese Liebe Gottes treten wir mit den Füßen unseres Unglaubens. Und damit haben wir ein drittes Kennzeichen des Unglaubens. Er zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Auch diesem Kennzeichen begegnen wir in unserem Umfeld immer wieder. Das ist das dritte Kennzeichen des Unglaubens. Erstens, er kann die Tatsachen nicht aushebeln. Zweitens, er flüchtet sich auf Nebenschauplätze. Und drittens, er zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Schauen Sie, was die hier gegen Jesus vorbringen, haben wir gesagt, ist völlig irrelevant. Aber es leugnet im Kern seine Gottheit. Und das ist das Normale. Die einen machen das höflich, wie Mahatma Gandhi. Der sagt, ich schätze Jesus als einen größten Lehrer der Menschheit. Oder höflich wie der Koran. Der sagt, ja, Isa ist ein Prophet. Aber sie leugnen seine Gottheit. Und die anderen, die pöbeln. Und der Rest liegt irgendwo dazwischen, zwischen höflich und pöbeln. Aber im Ergebnis ist alles das Gleiche. Und hier verweisen die zunächst auf seinen weltlichen Beruf. Der kommt aus der Zimmermannswerkstatt. In Matthäus 13 heißt es, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Also kommt er nicht aus der Werkstatt da? Das griechische Wort für Zimmermann, das ist interessant, Tekton, steckt in unserem Wort für Architekt. Tekton. Also Bauhandwerker. Der arbeitete mit Holz, vielleicht auch mit Stein. War ein Selbstständiger offensichtlich. Eher aus der Mittelschicht, bodenständiges Gewerbe. Wie kann jemand, der aus einem Zimmermannsbetrieb kommt, Gott sein. Der Messias. Aber gucken Sie, es kommt noch schlimmer. Die sagen, ist der nicht Marias Sohn? Was müssten Sie normalerweise sagen? Ist er nicht Josefs Sohn? Es wurde immer der Vater genannt. Egal, ob er noch lebte oder nicht. Und die sagen das hier bestimmt auch nicht, um sich zur Jungfrauengeburt zu bekennen. Was wollen Sie damit sagen? Es ist höchstwahrscheinlich fies gemeint. Als Hinweis darauf, dass Jesus keinen legitimen Vater gehabt hätte. Ja, so eine Spitze, um den Anspruch Jesu an sich nicht heranlassen zu müssen. Ist das nicht Marias Sohn? Marias Sohn, von dem wir alle nicht so genau wissen, wer der Vater ist. In Johannes 8 haben die das noch viel krasser gesagt. In dieser Auseinandersetzung um die Gottessohnschaft Jesu. Da nehmen die kein Blatt mehr vor den Mund. Johannes 8, Vers 40, da sagt Jesus, nun versucht ihr mich zu töten, ein Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Und dann sagt er, ihr tut die Werke eures Vaters. Und damit meint er die Werke des Teufels. Und da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und das impliziert, wir sind nicht unehelich geboren im Unterschied zu dir. Und das kommt hier auch durch. Der Unglaube zieht Jesus auf eine menschliche Ebene herunter. Und viertens, der Unglaube attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Das ist das Vorletzte. Der Unglaube attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Und Jesus ist ja hier in diesem Zusammenhang sowohl der Bote als auch die Botschaft. Der Unglaube wird persönlich. Er attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Und je länger das Gespräch hier dauert, umso mehr wird es zu einer persönlichen Attacke gegen Jesus. Erst diese Anspielung mit dem Sohn der Maria und dann am Ende von Vers 3 steht, sie nahmen Anstoß, sie ärgerten sich an ihm. Da steht das griechische Wort Skandalizo. Sie hielten ihn für einen Skandal, sie wurden irre an ihm, sie ertrugen ihn nicht. Und sie machten das auch deutlich. Dir glauben wir nicht. Bei dir ist ja nicht mehr die Herkunft ganz geklärt. Und jetzt wurden sicherlich Erinnerungen wach an die Begegnung von vor einem Jahr. Woran hatten die sich damals gestoßen? Sie hatten sich daran gestoßen, dass Jesus gesagt hatte, auch Heiden können zum lebendigen Glauben kommen. Denkt an Naaman, den Syrer zum Beispiel. Woran stoßen sie sich jetzt? Jetzt ist noch schlimmer. Sie stoßen sich an seiner Person. Sie stoßen sich jetzt an der Bewertung seiner Person selbst. Und Nazareth lässt keinen Zweifel, zumindest was die Synagogenprominenz angeht, wo sie stehen in dieser Frage, nämlich nicht auf der Seite von Jesus. Und Jesus beschreibt diesen Widerstand in Vers 4, diese Feindschaft, die ihm da entgegenkommt. Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Merken Sie, der Kreis wird immer enger. Je näher einem die Menschen stehen, umso vehementer attackieren sie den Boten des Evangeliums. In der Vaterstadt, in der Verwandtschaft, das war so die größere Sippe, und im eigenen Haus. Und das erfährt Jesus jetzt massiv persönlich. Und es bewahrheitet sich jetzt, was der Prophet Jesaja geschrieben hatte in Jesaja 53, Vers 2 über den Messias. Er wuchs auf wie ein Schößling aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Genau das passiert hier. Sie attackieren den Boten der Wahrheit. Und die Jünger sind dabei. Und Jesus hat die Jünger bestimmt bewusst mitgenommen. Die sollen das auch mitbekommen. Warum? Schauen Sie mal auf den nächsten Vers, den Sie jetzt nicht mehr auf Ihrem Zettel haben, aber in Ihrer Bibel. Der nächste Abschnitt wird beschreiben, wie Jesus jetzt die Jünger aussendet. 2 und 2 zu ihrer Missionsreise. Und er zeigt ihnen hier gewissermaßen in der Situation unmittelbar vorher, das wird euch erwarten. Der Unglaube attackiert die Boten der Wahrheit. Und Jesus hat ihnen dann gesagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und er hat dann in Matthäus 10 ja diese große Aussendungsrede gehalten und gesagt, des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Matthäus 10, Vers 36. Wenn einer das wusste, dann war es Jesus. Seine eigenen Halbbrüder haben ihn für verrückt erklärt. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann sagt er in dem Zusammenhang Matthäus 10, Vers 24, der Knecht ist nicht über dem Meister. Und wenn ihr seht, dass sie das mit mir so gemacht haben, dann stellt euch darauf ein, dass sie es mit euch ähnlich machen werden. Ja, der Unglaube muss um sich schlagen. Ihr Lieben, das darf uns nicht wundern. Der Unglaube muss um sich schlagen. Aber besser der Unglaube schlägt um sich, als er schläft friedlich vor sich hin. Besser der Unglaube schlägt um sich, als er schläft friedlich vor sich hin. Denn dieses Attackieren ist ja immerhin eine Reaktion. Da ist man ja noch nicht fertig mit der Sache. Und wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass 2 von diesen skeptischen Halbbrüdern später zu Stützen der Gemeinde Jesu wurden. Jakobus und Judas. Also seien wir nicht traurig. Seien wir nicht traurig, liebe Gemeinde, wenn wir vom Unglauben attackiert werden. Im Gegenteil, der Herr Jesus hat gesagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Es kann nicht anders sein. Und schließlich das letzte Kennzeichen des Unglaubens, das Markus uns hier zeigt, in Vers 5. Und dann kommen wir zum Schluss. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Fünftens, der Unglaube schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus. Fünftens, der Unglaube schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus. Auf den ersten Blick könnte man stutzen über das Wort konnte. Er konnte die nicht heilen. Und dann fragen wir, war Jesus mit seinen Heilungen denn davon abhängig, dass der Mensch mitmachte? Wenigstens durch seinen Glauben mitmachte und ihm Vertrauen entgegenbrachte? War Jesus davon abhängig in seinem Heilen können? Und die Antwort lautet eindeutig, nein. Es gibt etliche Belege im Neuen Testament, wo Jesus Menschen heilt, völlig unabhängig von der Frage ihres Glaubens. Oder wo er andere Wunder tut, völlig unabhängig von der Frage des Glaubens. Zum Beispiel in Markus 3, dieser Mann mit der verdorrten Hand, den heilt Jesus einfach. Oder denken wir an den besessenen Gergesener in Markus 5. Noch bevor der irgendwie zum Glauben kommt, den heilt Jesus einfach und macht daran etwas deutlich. Oder denken wir an den jungen Mann in Nain, dessen Mutter schon eine Witwe war und nur noch den Sohn verliert. Der ist tot, der kann nicht mehr glauben und die Frau glaubt sowieso nicht. Den heilt er einfach. Oder denken Sie an den Wassersüchtigen in Lukas 14 oder an die Hochzeit von Kana, wo denen der Wein ausgeht und auch niemand irgendwie denkt, dass Jesus was helfen könnte. Und er macht einfach das Wasser zu Wein. Der Jesus ist wahrlich nicht davon abhängig, dass Menschen glauben, wenn er Wunder tun soll. Nicht wir können durch unseren Glauben oder Unglauben entscheiden, ob eine Heilung gelingt oder nicht. Das entscheidet Jesus souverän, allein. Aber das Nicht-Können hier, er konnte nicht, meint nicht eine Einschränkung seiner Macht, sondern das meint eine inhaltlich gebotene Entscheidung Jesu. Er konnte aus bestimmten wohlerwogenen inhaltlichen Gründen dieses jetzt nicht tun. Weil Jesus eben nicht Widerspruch und menschlichen Stolz und Unglauben belohnt. Das kann er nicht belohnen. Nach dem Motto, je mehr einer sich gegen Jesus stellt, umso mehr bemüht sich der Herr, ihn doch noch zu überzeugen. Je stolzer du gegen Gott bist, umso weiter kommt er dir entgegen. Nein. Unser Herr hat gesagt, wer nicht wählt wie die Kinder. Und das heißt nicht naiv an dem Punkt, sondern das meint vertrauensbereit und demütig und einsehend, dass wir angewiesen sind auf ihn. Jesus hat gesagt, selig sind die geistlich Armen zu Beginn der Bergpredigt in Matthäus 5. Und damit meint er nicht die intelligenzmäßig nicht zu wachen, sondern damit meint er die, die ihre ganze geistliche Armut vor Gott erkennen und einsehen, wie total sie auf seine Vergebung angewiesen sind, um nicht in der Hölle zu landen, rechtmäßigerweise. Das meint er hier. Und schauen Sie mal, dass Paulus überwunden wurde, geschah nicht wegen seines Widerspruchs, sondern trotz seines Widerspruchs. Dass Gott einen Widersacher wie Paulus gewann, das war reine Gnade. Und Paulus war das später auch zu jeder Sekunde seines Christenlebens klar. Paulus war klar, dass der mich gerettet hat. Das ist pure Gnade. Und ich rühme mich nicht meiner Vergangenheit. Ich weiß, es wäre mir nichts wert gewesen am Ende. Ich rühme mich nur des Kreuzes Christi. Es ist reine Gnade. Er hat mich nicht wegen meines Widerspruchs angenommen, sondern trotz meines Widerspruchs. Paulus war auf seine Rebellion gegen Jesus wahrhaft nicht stolz. Und er schreibt das in 1. Timotheus 1, Vers 15. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Größte bin. Der war nicht stolz drauf. Aber unser fünfter Vers zeigt die tragische Bedeutung der menschlichen Verantwortung. Du kannst dich nicht aus deiner Entscheidung herausstehlen. Du kannst dich nicht herausstehlen. Und Jesus nimmt deinen Unglauben ernst. Und ein paar wenige haben damals an diesem Entscheidungstag in Nazareth offensichtlich doch nach Jesu Hilfe verlangt. Und sie sind ausgebrochen aus dieser Front des Unglaubens. Sie sind ausgebrochen aus dieser Phalanx der Ablehnung. Und da steht, das waren die wenigen Kranken, denen er die Hände auflegt und die er heilte. Das waren die, die gesagt haben, nein, Jesus, wir glauben dir doch. Wir wissen, dass wir dich brauchen. Und so gut Jesus die Herzen der Menschen kannte, so tief hat es ihn doch erschüttert. Einige kamen später noch dazu, Jakobus, Judas, also nicht der Judas aus dem Jüngerkreis, sondern der Judas, der Herrenbruder. Andere kamen nie. Andere in dieser Synagoge von Nazareth werden Jesus nie wieder gesehen haben. Und es hat Jesus erschüttert und betrübt, wenn sich einer in Ablehnung verbohrte und seine rettende Hand ausschlug. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und wissen Sie, was da in Nazareth fernab der Metropolen an diesem Tag passierte, das nimmt wie in einem Mikrokosmos vorweg, was sich dann Wochen später auf der großen Bühne in Jerusalem ereignen wird und was bis heute hier bei uns in Deutschland geschieht. Der Unglaube hat eine erschreckende Macht. Der Unglaube kann sich einnisten. Der Unglaube kann Wurzeln schlagen, mitten im frommen Umfeld einer Synagoge und eines bibeltreuen Gemeindehauses oder des Gemeindehauses einer bibeltreuen Gemeinde. Er kann Wurzeln schlagen. Ja, Sie haben Gottes Wort gelesen, Sie haben es ausgelegt, mindestens einmal pro Woche in der Synagoge. Sie haben gebetet, Sie haben gesungen. Aber keiner konnte sich darauf ausruhen, einfach dabei gewesen zu sein. Sondern der Herr hat immer auf das Herz des Einzelnen geschaut. Und seitdem Jesus dann auftrat, entschied sich alles an der persönlichen Stellung jedes Einzelnen zu ihm. Und Johannes, der Täufer, wird es dann später auf den Punkt bringen, was Johannes der Evangelist in Kapitel 3, Vers 36 sagt. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das heißt, er wird ewiges Leben nicht kriegen, er wird auf ewig in der Hölle sein. Und der Zorn Gottes, schreibt Johannes, bleibt auf ihm. Heute hat uns Markus einen erschütternden Einblick gegeben in das Wesen des Unglaubens. In das Wesen des Unglaubens, dem wir so bis heute begegnen. Erstens, er kann die Tatsachen nicht aushebeln. Zweitens, er flüchtet sich auf Nebenkriegsschauplätze. Drittens, er zieht Jesus auf eine menschliche Ebene runter. Viertens, er attackiert den Boten von Gottes Wahrheit. Und fünftens, er schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus. Schlussfrage, wie können wir darauf reagieren? Was steht hier am Ende in Vers 6? Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er, Jesus, zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Die Mission in Nazareth ist hier hoffentlich vorbei. Wir lesen danach nicht mehr, dass Jesus nochmal an seinen Heimatort zurückgekehrt ist während seines Erdenlebens. Möglicherweise war dieser Tag für viele die letzte Chance, das Evangelium zu hören. Du weißt nicht, wie viele Chancen du noch bekommst, das Evangelium zu hören. Und Jesus hat auch mal gesagt, dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Das heißt, Bergpredigt, Matthäus 7. Das heißt, dass wenn Leute wiederholt und absichtlich sein Evangelium ablehnen, dass wir es ihnen nicht nachschmeißen sollen, weil das Evangelium zu kostbar ist und weil wir die Leute in Versuchung führen, abzustumpfen. Sie lehnen es ab und wir kommen immer wieder. Und wir drängen es ihnen auf, wie billigen Wein. Und irgendwann kommt der Punkt, sagt Jesus, da musst du jemandem sagen, wenn du deine Ablehnung ernst meinst, dann nimmt Gott dich auch ernst in deiner Ablehnung. Und Paulus hat das ähnlich gemacht, als sie ihn in Apostelgeschichte 19 in Ephesus aus der Synagoge immer wieder nur angerempelt haben. Ist er irgendwann rausgegangen und hat sich in den Hörsaal eines Philosophen zurückgezogen und dort weitergemacht. Aber Jesus hat sich nicht zurückgezogen. Und jetzt war ihm der Weg frei, in die nächsten Dörfer zu gehen. Jesus hat nicht geschmollt. Jesus hat nicht gesagt, gut, wenn ihr es nicht hören wollt, dann gehe ich ihm jetzt straight ahead nach Jerusalem zur Kreuzigung. Sondern er hat weiter evangelisiert. Er hat weiter gepredigt. Er ist dann auf die anderen Dörfer gegangen. Kana lag ganz in der Nähe. Nain lag ganz in der Nähe. Jesus ging immer weiter mit dem Evangelium. Und im nächsten Abschnitt werden wir dann lesen, wie er die Mission ausweitet, wie er jetzt die Jünger losschickt. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt nach seiner Auferstehung, wo er alle, die an ihn glaubten, losgeschickt hat. Und heute schickt er uns los. Und damit gibt Jesus uns die Richtung vor. Auch dir wird der Unglaube entgegenschlagen, wenn du das Evangelium ausbreiten willst. Aber geh weiter. Geh immer weiter. Und der Herr wird deinen Dienst gebrauchen, um Menschen einzusammeln. Und Menschen werden aufwachen, wenn sie das Evangelium hören und sich mit allen Fasern ihres Herzens ausstrecken nach der Vergebung ihrer Sünden. Denn nicht der Unglaube wird das letzte Wort behalten, sondern Jesus. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht der Unglaube behält das letzte Wort, sondern der Herr, an den wir glauben. Und so schließe ich mit dieser berühmten Strophe aus dem Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, wo einer über Jesus singt, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Danke, dass das wahr ist, dass du dich immer durchsetzt und dass du dein Wort bis an die Enden der Erde trägst und tragen lässt. Und dass du es immer wieder schenkst, dass Menschen aufwachen aus ihrer Selbstzufriedenheit und aus ihrer Verlorenheit und aus ihrer Blindheit über den Zustand ihres Herzens und die Ewigkeit in der Hölle, Herr. Danke, dass du es immer wieder schenkst, dass Menschen aufwachen. Und danke, dass du es vielen von uns geschenkt hast, Herr. Dass dein Wort in unser Herz eingeschlagen hat wie ein Blitz. Dass uns klar wurde, wie wir vor dir dastehen, wenn wir keine Vergebung der Sünden haben. Und danke, dass du uns jetzt daran beteiligst, an dieser großen Mission. Lass uns nicht erschrecken über den Unglauben, der uns entgegenschlägt. Lass uns nicht darüber erschrecken. Aber bitte lass uns auch nicht abstumpfen gegenüber dem Unglauben, der uns entgegenschlägt. Lass uns das nicht einfach achselzuckend hinnehmen. Lass uns weinen um die Menschen, die dich ablehnen. Und gib uns den Mut und die Weisheit, dorthin zu gehen, wo du uns hinschickst, mit deinem Evangelium. Bitte, Herr, sei uns gnädig. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.